Ja, dann begrüße ich Sie alle herzlich zu diesem Public Talk des Zentrums für Kulturwissenschaften in Kooperation mit dem Kolloquium der Mittelmeerplattform. Und diese Kooperation hängt natürlich mit unserem heutigen Gast zusammen, Ulrich van Looyen, den ich Ihnen kurz vorstellen will. Er hat Philosophie, katholische Theologie, neuere deutsche Literatur und romanische Philologie in München und Rom studiert, ist an der LMU in München promoviert worden in neuer deutscher Literatur und hat dann noch eine Promotion ja, quasi hinterhergeschoben in Sozialanthropologie an der Universität Bern und ist in Italien habilitiert in den Scienze Demo Ethno Anthropologiche. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in Siegen und Köln, hat diverse Stipendien gehabt in Marbach, Neapel, Rom und Wien. Und seit dem Sommersemester letzten Jahres vorletzten Jahres vertritt er den Lehrstuhl für Medientheorie in Siegen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Literatur und Ethnologie des nördlichen Mittelmeerraums, hier vor allem Italiens, mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Er interessiert sich für die Ideengeschichte der Ethnologie, für das Verhältnis von Ethnologie und Literatur, für das Verhältnis von alten und neuen Medien und für Weltliteratur. Und aus der Vielzahl von Publikationen auf die publizistischen Tätigkeiten gehe ich gar nicht ein. Ich nenne nur einige Titel von Monographien und Büchern und Sammelbänden, die schon sehr anregend klingen. Strände der Vernunft, Norbert Elias im inneren Afrika, Neapels Unterwelt über die Möglichkeit einer Stadt, das ist die Dissertation, die in Bern gemacht wurde und dann auch ins Italienische übersetzt wurde. Den Sammelband The Mediterranean as a Source for Cultural Criticism. Eine weitere Monographie, Der Pate und sein Schatten über die Literatur der Mafia. Eine Essaysammlung mit dem auch sehr schönen Titel Nachkriegsschamanismus. Beiträge zu einer Kultur der Niederlage. Er ist, wie Sie sehen, auch also kulturtheoretisch sehr viel unterwegs interessiert. Er hat eine kommentierte Anthologie mit Texten der Dürkheim-Schule, gibt er mit heraus, die demnächst erscheint. Und er übersetzt die Schriften von Ernesto de Martino. Und ein erster Band wird im Frühjahr erscheinen, Die magische Welt. Prolegomena zu einer Geschichte der Magie. Und aus dem Umfeld dieses Bandes, thematischen Umfeld, wird er heute zu uns sprechen. Vielen Dank, dass Sie nach Konstanz gekommen sind.
Vielen Dank, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die Ehre, hier sprechen zu dürfen. Zumal ich mich noch gut daran erinnern kann, dass ich im Vorlauf meiner, ich glaube, oder runter meiner ersten Dissertation als Germanist mal hier zu Gast war und auch glaube ich, damals noch als Kurzzeitstipendiat war in der Villa am See und die Gespräche mit einem benachbarten Ethnologen, dem leider früh verstorbenen Afrikanisten Johannes Harnischfeger, haben dann eigentlich den weiteren Berufsgang gar nicht so wenig beeinflusst. Okay, populare Epistemologie und radikale Aufklärung zu Ideen und Sozialgeschichte der Krise der Präsenz. 1. Im Frühjahr 1948 erschien im Turiner Einaudi Verlag ein Buch, dessen Titel im gebeutelten Nachkriegsitalien verwunderlich klang. Il Mondo Magico, die magische Welt. Ähnlich wie mit dem kurz zuvor als Montagna Magica übersetzten Zauberberg von Thomas Mann, schließt mit der von Ernesto de Martino verfassten Studie ein Zeitalter ab, und ist noch ungewiss, ob auch ein neues beginnt. Carlo Ginzburg hat den Mondo Magico darum als ein Buch der Stunde Null bezeichnet. Der Untertitel wiederum weist in eine andere Richtung. Als Prolegomena una storia del magismo will der Text eine Vorarbeit leisten. Nicht nur, welche Geschichte die Magie besitzt, sondern auch wie die Magie in die Geschichte eintritt. Keine dieser Fragen wird in dem Buch gelöst und dennoch ist es bis heute eines der maßgeblichen Traktate der italienischen Humanities geblieben. Bevor man den Mondo Magico betritt, vielleicht eine kurze werkgeschichtliche Skizze. Sein Autor ist der am 1. Dezember 1908 in einer bürgerlichen Familie im Viertel Matadei in Neapel als Sohn eines Eisenbahningenieurs geborene Ernesto De Martino. Von der vibrierenden Volksreligiosität seiner Stadt scheint er vor allem die Abwehrhaltung seiner Eltern mitbekommen zu haben. Nach einem Abstecher in die Ingenieurwissenschaften wendet er sich der Philosophie zu. Die Bekanntschaft mit Benedetto Croce, der sowohl umfangreiche Traktate zur Ästhetik, zur Geschichte Europas wie zu städtischen Legenden verfasste und dessen Namen seinerzeit gerade im deutschsprachigen Ausland zum Synonym für italienisches Denken schlechthin geworden war, muss Anfang der 1930er Jahre entstanden sein. Zugleich fand sich De Martino von einem heretischen Denken angezogen, das der Vater seiner Frau Anna, der Religionswissenschaftler und Archäologe Vittorio Macchioro, verkörperte. Dieser heute weitgehend vergessene Gelehrte hatte im paulinischen Christentum einen orphischen Kern ausgemacht, den er insbesondere in der im Ritual aufscheinenden Identität von Dionysos Xakrois, also dem zerrissenen und durch seinen Tod erlösenden Gott, und Christus zu erkennen meinte. Dabei handelte es sich für Macchioro nicht nur um antiquarisches, historisches Wissen. Vielmehr offenbarte der Mythos, so meinte er, die Wahrheit eines Erlebnisses, das so einzigartig war, dass man es im Ritual einhegen und speichern musste. Neben De Martino war auch der junge Mircea Eliade ein eifriger Leser der Studien Macchioros. Xakrois nannte sich dann auch seine erste, noch in Rumänien gegründete religionswissenschaftliche Zeitschrift. Später sollte er der erste Rezensent der magischen Welt werden, der das Buch im Ausland wahrnahm. Croce, der Begründer einer italienischen Hegelschule und vor allem in historischen Kategorien denkend, bildete den Gegensatz zu einer solchen Philosophia perennis. Er geht von der praktischen und theoretischen Umwandlung der Welt, aller Welt, also auch der Natur, in menschliche Geschichte aus, mit der befassend sich der Mensch schließlich selbst erkennen soll. Croces Lehre ist eine Philosophie der Arbeit und eines nahezu heroischen Optimismus, bemerkenswert nicht zuletzt als Selbsterhaltungsprogramm seines Autors, der in jungen Jahren bei einem Erdbeben am Golf von Neapel fast seine ganze Familie verlor. Croces Werke sind heute kaum noch präsent, was dafür spricht, dass sich seine Bedeutung von seiner Persönlichkeit offenbar nur schlecht trennen lässt. Während des Faschismus repräsentierte er den unverrückbaren humanistischen und liberalen oder liberal-konservativen Pfeiler eines Denkens, dessen Fundamente Giambattista Vico, Hegel und der Glaube an Selbstbefreiung durch Aufklärung bilden. An der Universität Federico II in Napoli schloss De Martino 1932 sein Studium mit einer Arbeit bei Adolfo Omodeo ab, den Lehrstuhl für Geschichte des Christentums innehatte. In den folgenden Jahren, in denen er vordringlich als Lehrer, aber auch später als Universitätsdozent angestellt war, setzte sich dieser Kontakt fort. Anfang 1940 schrieb er an Adolfo Omodeo, ich zitiere, ich habe Ihnen vermutlich schon mitgeteilt, dass ich mich gerade mit der Magie befasse. In dieser Hinsicht sind wir nämlich immer noch nicht weiter als Vico und es scheint, als sei uns natürlicherweise verwehrt, das ausgedehnte Bild jener Dame zu fassen, die man Natura Sympathetica nennt. Eine solche historiografische Aussperrung wirft ein schlechtes Licht auf die ganze westliche Zivilisation, da diese unsere Zivilisation einen Sieg des Humanismus über das Zeitalter der Magie darstellt und in dem Maß, wie das Bild dieser Magie nicht deutlich wird, sich ein dunkler Schatten auf die Bedeutung und Art und die Weise jenes Sieges erstreckt. Zitat Ende. Es dürften in erster Linie die Gespräche mit Macchioro, der vor allem an der Enthistorisierung des rein Geschichtlichen, und mit Croce, der das scheinbar Überzeitliche historisieren wollte, gewesen sein, die De Martino auf diesen Weg brachten. Es scheint, als solle über die Beschäftigung mit Magie eine Vermittlung zwischen beiden Positionen möglich werden. Andererseits aber gibt es Zeugnisse, die die Erhellung des schlechthin Unvernünftigen in ein stärker biografisches Licht rücken. So notierte De Martino im Rückblick auf seine dem Mondo Magico vorangehende, ihn in mancher Hinsicht vorbereitende schmale Monographie Naturalismo Historicismo nel Etnologia von 1941, Zitat, Auf der anderen Seite, wovon ich indes nicht in meinem ersten Buch spreche, waren das Primitive, das Barbarische, das Wilde nicht lediglich um mich herum, sondern geschah es manchmal, dass ich angstvoll in mir archaische Stimmen vernahm. Eine Art Chaos und Verworrenheit, die nach Ordnung und Licht verlangten. Zitat Ende. Ein sachliches Interesse wird also von dem Wunsch begleitet, sich selbst besser kennenzulernen, so als sei dieses Selbst die Spiegelung der historischen Gesamtsituation. Gemeint sein könnte hier auch die Versuchung durch den italienischen Faschismus, der junge De Martino nachgegeben hat. Die Metaphern von Ordnung und Licht legen überdies einen manichäischen Kampf nahe, der über das rein Zeitgebundene hinausreicht. Zugleich legen sie eine biografische Spur. Berichtet doch De Martinos französische Übersetzerin Jordana Charouti, dass der Autor jahrelang an Epilepsie litt, einer Krankheit, die nicht nur mit kurzfristigen Absenzen, sondern mit seherischem Vermögen assoziiert wird und deren Symptomatik in Süditalien bis heute eine besondere Beziehung zwischen dem Betroffenen und einem Heiligen oder gar Gott selbst beglaubigt. Innerhalb dieses anderen Zustands mag sich eine Fremderfahrung ereignet haben, die De Martino als Medialisierung archaischer Stimmen auslegte und deren vollständige Aneignung noch ausstand. Ähnlich wie die Hysterikerinnen in der Pariser Salpêtrière, wo der im Mondo Magico häufiger zitierte Pierre Janet lehrte, durch Gebärden und Reden eine fremde Antike verlebendigten. Das autobiografische Zeugnis lässt auch De Martinos immer wieder neu ansetzende Versuche, indigene oder primitive Magie in die Welt des 20. Jahrhunderts zu übersetzen bzw. Mittel der Unterscheidung zwischen Magie und lediglich fremdartigen Zuständen des europäischen Individuums zu finden, in einem anderen Licht erscheinen. Offenkundig ist im Mondo Magico, dazu gleich mehr, die Parapsychologie eine solche Übersetzung, wobei der Optimismus, mit dem Telepathie oder Hellsicht von De Martino als nahezu bewiesene Tatsachen beschworen werden, heute seltsam anmutet. Tatsächlich wurde, könnte man sagen, die Parapsychologie als so der Missing Link zwischen Ethnologie und westlicher Psychologie im Kalten Krieg durch die Psychopharmakologie ersetzt. Allerdings sucht Ernesto De Martino im Mondo Magico nicht nach der Antike. Vielmehr geht es ihm, wie die Gattungsbeschreibung im Untertitel des Buches nahelegt, um ein Modell, das Magie verständlich werden lässt. Und es geht ihm noch nicht um die Geschichte dieses Modells als Moment der europäischen Wissenschaftsgeschichte. Denn bis auf Weiteres verschattete, so der Autor, die europäische Wissenschaft mit ihrer konsolidierten, gegebenen Welt die geschichtsträchtige Kraft der Magie. Hier sehen Sie ein paar, einige sozusagen der Übersetzungen ins Englische und ins Französische. Und auch da relativ häufig fehlt quasi dieser Untertitel. Beim Englischen heißt es im Untertitel dann The Practitioners of the Unexplained and the Man Who Live by Its Spells. Ja, also eine etwas genauere Übersetzung steht da noch aus. 2. Um wissenschaftlich über Magie zu schreiben, ohne sie zu verstellen, braucht es Umwege. De Martino wählt gleichsam 2. Die Existenzphilosophie, das, was er über Enzopatsch und Heidegger kennengelernt hat, sowie die Ethnologie. Auf der einen Seite situiert er die Urszene der Magie in einer Art Daseinswilden. So könnte man vielleicht seinen Ausdruck der Presenza übersetzen, der seinerseits in der ersten italienischen Heidegger-Übersetzung das Dasein abdeckte, der sich gegenüber den Erscheinungen, die ihn fortzureißen drohen, zu behaupten versucht. Dieses primordiale Fortreißen bildet den Ausgangspunkt des historischen Dramas der magischen Welt, wie das zentrale zweite Kapitel von Mondo Magico beschrieben ist. Es zeige sich besonders in Phänomenen wie der Echokinese, aber auch der Echolalie, psychopathologisch im schizophrenen Stupor. Unter Rückgriff auf Scirocco Gorows nur wenige Jahre zuvor erschienene bahnbrechende Studie The Psychomental Complex of the Tungus, das für eines dieser Phänomene den Begriff des Olonismus einführt, kann man es anhand folgenden Beispiels illustrieren. Ich zitiere aus De Martino. Während einer Parade des 3. transbaikalischen Kosakenbataillons gerät eine komplett aus Indigenen gebildete Abteilung unversehens in den Zustand Olon. Anstatt die Befehle des Oberst, eines Russen, auszuführen, fangen die Kosaken an, sie wie ein Echo zu wiederholen. Erwartungsgemäß gerät der Oberst in Rage und überzieht seine Untergebenen mit Verwünschungen. Diese immer noch im olonischen Zustand wiederholen auch die Flüche. Solche und ähnliche Zustände analysiert De Martino als gleichzeitige Fixierung und Entleerung der Präsenza. Also Präsenza könnte man für sich wirklich immer wieder gelegentlich so auch so übersetzen wie Dasein, ne? Quasi eine vor der eigentlichen Menschenfassung einsetzende quasi Öffnung, in der sich dann später dieser Mensch füllt oder die dann später der Mensch füllt. Sie münden in eine Art mimetischen Exzess. Ich zitiere: Das Subjekt, anstatt das Rauschen der Blätter zu hören oder zu sehen, wird zu diesem Baum, dessen Blätter vom Wind bewegt werden. Anstatt das Wort zu hören, wird es das gehörte Wort. Zitat Ende. Mimetische Fähigkeiten sind dabei einerseits als kulturbildend anzuerkennen, andererseits erfordern sie eine Kontrolle, die erst aus einem stabilen Verhältnis von Ich und gegenständlicher Welt erwachsen kann. Dieses Verhältnis zu konsolidieren ist die jeweilige kulturelle Aufgabe, wobei zu bedenken bleibt, dass einmal konsolidierte Verhältnisse stets wieder kollabieren können, in Abhängigkeit von der Bindungskraft der in ihnen zum Ausdruck kommenden Gegenständlichkeit. Also man könnte hier vielleicht De Martino an Diskussionen über den Fetischismus im neoliberalen Zeitalter anschließen, wie sie zum Beispiel Michael Taussig vor 20 Jahren angeregt hat, oder auch sozusagen eine andere Spur dahin ziehen, wo man sozusagen vielleicht die Dialektik der Aufklärung vermutet. Die Konsolidierung selbst kann aber noch keineswegs mithilfe jener Kategorien erfolgen, die erst ihr Ergebnis sind. Das ist ein Punkt, über den De Martino mit Benedetto Croce in heftigen Streit geraten wird. Diese müssen sich und ihre Evidenz auf anderen Wegen, heutiger gesprochen durch Körperpraktiken, Imaginationstechniken und Ähnliches, erst herausbilden. Ich, Gegenstandswelt und der Bezug der beiden erfordert nun in den von De Martino sogenannten Krisen der Präsenz eine Kompetenz, die sich zwischen Präsenzverlust und Präsenzgewinn einzurichten vermag. Ihr Vorbild, derjenige, der diese Kompetenz vorbildhaft besitzt, ist der Schamane. Den Schamanen hat De Martino zum einen durch das erwähnte Buch von Shirokogorov kennengelernt, das selbst einen der mächtigsten kulturtheoretischen Undercurrents anlegt, der den Italiener mit Eliade, aber eben auch mit Canetti verbinden wird. Von der Kulturindustrie rund um den Schamanismus, seiner endgültigen Dekontextualisierung zum kalifornischen Empowerment von Michael Harner und dessen Institut für Shamanic Research ganz zu schweigen. Zum anderen sind es die Studien katholischer Missionare wie die Henri Triers und vor allem Martin Gusindes, also zentralafrikanische und chilenische Belege. Beide nehmen im Gegensatz zum von De Martino schon aus philosophischen Gründen abgelehnten Funktionalismus die Perspektive auf die Unvollständigkeit, ja die Reparaturbedürftigkeit der von ihnen untersuchten Gesellschaften ein, innerhalb deren sie christologische Präfigurationen installieren. Die Zauberer der Selknam oder der Yamana, die Gusinde untersucht, tragen eben durchaus christliche Züge. Und wie sie ihre Gruppen durch Schneestürme und Hungersnöte bringen, das hat deutlich etwas vom priesterlichen Selbstopfer. Besonders die Autoren aus dem Umkreis der von Wilhelm Schmidt, von Pater Wilhelm Schmidt, begründeten Kulturkreislehre. Pater Wilhelm Schmidt war der also sehr steiler Missionar, der ein neunbändiges Werk über den Ursprung der Gottesidee zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und 1910 verfasste, das dann sozusagen belegt werden sollte. Besonders die Autoren aus diesem Umkreis, so sehr sie sich auch vom Anliegen Pater Schmidts, den ursprünglichen Monotheismus der angeblich ältesten Ethnien aufzuweisen, entfernt hatten, prägen bis in die Sprache hinein die Figur, die bei De Martino die Präsenza, die Präsenz zu garantieren hilft, den Christo Magico. Er ist ein Meister der Liminalität, ein Ausdruck, der bei De Martino am Anfang noch nicht vorkommt, und beweist dies vor allem durch eine permanente Verdoppelung der Bedingungen, unter denen er steht. Man könnte dies als eine reflexive Praxis verstehen, die selbst wiederum prekäre Momente hervorbringt, aber es eben durch Verdoppelung versteht, sie nicht überhand nehmen zu lassen, bei denen also die Verdopplung diese prekären Momente eingrenzt. De Martino beschreibt es so, Zitat: Durch die Einsetzung der Berufung und der Initiation löst der Magier deshalb dieses Gegebensein auf, um es in einer zweiten Geburt wieder einzusetzen. Er steigt erneut hinab zur Grenze seiner Präsenza, um sich selbst in einer neu umgrenzten Form zurückzugeben. Die für Auslösung der Labilität der Präsenzer geeigneten Techniken, die Trance und ähnliche Zustände, drücken genau dieses Dasein aus, das sich auflöst, um sich neu einzusetzen und das zu seinem Da hinabsteigt, um sich wieder in Besitz zu nehmen in einer dramatisch aufgeführten, in einer dramatisch gestützten Präsenzer. Auf der anderen Seite erlaubt die erworbene Herrschaft über die Grenze der eigenen Präsenzer dem Zauberer nicht nur, sich zum Zentrum der eigenen, sondern auch anderer Labilität zu machen. Der Zauberer ist kurz gesagt derjenige, der über sich hinauszugehen weiß, zwar noch nicht in einem idealen, aber in einem existenziellen Sinne. Jener, für den das Dasein sich als Problem darstellt und der die Macht hat, sich die eigene Präsenzer zu geben, ist keine Präsenzer unter anderen Präsenzer, sondern ein Dasein, das sich präsent machen kann in all jenen, deren existenzielles Drama es zu lesen weiß, indem es zum Beispiel die Geister der anderen identifiziert und seinen Verlauf beeinflusst, zum Beispiel ein Opfer von den Geistern befreit. Zitat Ende. Die Verschmelzung eines postchristlichen Christus, eines einigermaßen vordekontextualisierten Schamanen und schließlich einer Art politischen Führers, der durch das eigene Beispiel vorangeht, lässt sich hier zwar noch nicht in allen Hinsichten zeigen, aber schon erahnen. Der Fluchtpunkt von De Martinos Buch bildet im Übrigen die Phänomenologie des Geistes von Hegel, dessen Polemiken sowohl gegen das romantische Idolisieren des Archaischen als auch gegen die Aufdringlichkeit des gesunden Menschenverstandes, der die Plausibilität magischer Techniken und Phänomene zurückweist, De Martino zustimmend zitiert. Indes verkenne Hegels Einordnung der Sympathiemagie auf der Seite der indiskriminierenden Einheit mit der Natur die Kulturleistung der Magie. Zitat: Ohne Zweifel ist die durch Magie bewirkte Befreiung äußerst elementar, aber wenn die Menschheit sie niemals erlangt hätte, so wäre es ihr niemals möglich gewesen, den Akzent auf die Befreiung zu legen, die sie heute beschäftigt, die wirkliche Befreiung des Geistes. Denn der moderne Kampf gegen jede Form der Entfremdung der Erzeugnisse der menschlichen Arbeit setzt als historische Bedingung die menschliche Anstrengung voraus, um die elementare Grundlage dieses Kampfes zu retten. Die in der Welt garantierte Präsenza. 3. Blickt man nun, bald 70 Jahre später, auf die magische Welt, so kann man festhalten. Das Buch begründet eine ethnologische Wende der Geschichtsphilosophie, dergestalt, dass De Martino, um Philosoph zu bleiben, Ethnologe werden musste. Dazu lassen sich Parallelen finden. Eine offensichtliche besteht zum Anliegen der Dürkheim-Schule, sprich in den koordinierten Versuchen von Marcel Mauss, Robert Herz, Granet und anderen, die sozialen Ursprünge der Denkkategorien aufzuweisen, auch der eigenen. Im Vergleich dazu erscheinen die Kategorien De Martinos in einer heroischeren Auseinandersetzung gewonnen. Auch verblasst die Sozialwelt eher und sind kosmologische und menschliche Ordnungen nicht so sehr über die normale Körperordnung vermittelt, wie es etwa Robert Herz in der Préminence de la Main Trois vorführt, als vielmehr in deren exzentrischen Exerzitien beheimatet. Die Parapsychologie als Brückenwissenschaft, über die eine Phänomenologie der magischen Welt möglich ist, findet ebenfalls auf französischer Seite weniger Beachtung. Schließlich aber legt De Martinos Theorie den Grund, um italienische Phänomene mit denen einer globalen Indigenität zu verbinden. Bevor ich auf diese nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch politischen Effekte zu sprechen komme, erlaube ich mir einen kurzen Blick auf die italienische Karriere des Mondo Magico. Denn eine direkte Referenz auf Italien findet man im Buch von 1948 noch nicht. De Martinos Wendung ins italienische Inland hat mit einem im Jahr 1945 erschienenen Buch zu tun. Carlo Levis Roman-Essay Christus e fermato a Eboli, Christus kam nur bis Eboli. Der Turiner Arzt, Maler und Mitglied der liberalen sozialistischen Bewegung Giustizia e Libertà verarbeitete darin seine Erfahrungen aus der inländischen Verbannung. Die Faschisten hatten ihn in die unwirtliche Basilikata geschickt. In Aliano, im Buch Grassano, begegnet er einer fremdartigen, noch paganen Lebensform, die ihn herausfordert. Wir sind keine Christenmenschen, lässt Levi die Einheimischen gleich am Anfang des Buches berichten. Sie sind es tatsächlich nicht, was zum einen an der schwachen religiösen Durchdringung durch die Gegenreformation liegt, die im Mezzogiorno des 16. und 17. Jahrhunderts eher äußerliche, devotionale Verhaltensweisen verlangte, andererseits an der von der Obrigkeit gewollten Armut und Bildungsferne dieser Bevölkerung, die für die Baroni, die wenigen Besitzenden, zu arbeiten hatte. Zwar hatte es immer wieder Missionierungsversuche in den von Jesuiten sogenannten Indie di Quaggiù, den Indien bei uns im Süden, gegeben, Aber diese hatten kaum Erfolge gezeitigt. Grund war die Sozialstruktur, die kulturelle Widerstandsfähigkeit einer Lebenswelt, in der Vertrauen als wichtigstes soziales Kapital extrem schwach ausgebildet war. Es brauchte eine ökonomisch-soziale Umgestaltung, um eine andere Form von Religiosität entstehen zu lassen. Zugleich durfte diese Transformation nicht erzwungen werden, sollten die Menschen sie annehmen und sich in ihr wiedererkennen. Diese freiwillige Umgestaltung sollte sich allmählich nach dem Zweiten Weltkrieg vollziehen, gestützt durch die Migration aus dem Süden in den Norden und in die italienische Konsumgesellschaft münden, die Pasolini in den 1970ern als anthropologische Transformation beklagen sollte. Die literarische Qualität von Lewis Buch gründet darauf, dass er den Bewohnern der Basilikata in ihrer Miseria nicht nur eine Sprache leiht, sondern selbst von ihnen und ihrer Lebenswelt verwandelt wird. Bis zu dem Punkt, dass sich die Stimme des norditalienischen Autors und die Erlebniswelt seiner Informanten überlagern. Vielfach werden die Träume und magischen Erlebnisse der Menschen von Levi ohne Distanznahme berichtet. Manchmal vervollständigt er diese auf plastische Weise. Diese Formen der Übernahme sind ein Effekt seiner Begegnungstechnik. Levi trat in das Leben der Informanten, indem er sie zeichnete und malte. Er vertiefte sich von Anfang an in die Abbildungen, die er von ihnen geschaffen hatte. Und diese Abbildungen nahm er, ungeachtet aller denkbaren Einsprüche ob ihrer mangelnden Objektivität, als wahr an. De Martino, er weilte zu jener Zeit, als Levi in Florenz am Cristo schrieb, im Norden Apuliens, fand bei der Lektüre stupende Übereinstimmungen zwischen seinem Material der magischen Welt und den Berichten aus Aliano oder Cassano. So erzählt Levi von einem Totengräber, der Wildtiere mit Spruchmagie zähmen sollte. Eines Nachts wird er von einer Tierstimme angehalten, die dem Teufel gehört, woraufhin er das Kreuzzeichen schlägt. Der Teufel verwandelt sich daraufhin in eine Ziege und stürzt einen Berg hinunter. Die Szene erinnert an das, was De Martino auf Sciroco Gorows Arbeiten über den Schamanismus zurückgreifend mit Olonismus zu bezeichnen versuchte. Sie verdeutlicht zum anderen, dass christliche Symbole im italienischen Süden jener Jahre eben nicht Magie schlechthin bekämpfen, sondern innerhalb einer magischen Ordnung als Gegenmagie fungieren, indem sie zum Beispiel Verhexungen lösen. De Martinos Theorie zufolge vermögen sie das, weil sie als Residuen des magischen Christus, des Schamanen, wirken. Die Begegnung mit Levis Buch, in dem sich De Martino bestätigt fand, wies ihm die Möglichkeit, seine Theorie an nun leicht erreichbaren Orten zu überprüfen. In den folgenden Jahren unternahm er, unter anderem finanziert durch die American Society for Parapsychological Research, einige etwas großspurig als Expeditionen titulierte Reisen in die Basilikata und später in den Süden Apuliens. Diese Feldforschungen erfüllten bereits einige in der magischen Welt aufgestellte Forderungen an das wissenschaftliche ethnografische Arbeiten, etwa die Zusammenstellung interdisziplinärer Forschergruppen. Zunächst verfasste er eine Studie, die ethnologische und historische Forschung zusammenführte, dabei einem Ritualtyp folgend, den De Martino in Levis Buch zur Genüge kennengelernt und später in der Basilikata von seinen Mitarbeitern fotografisch und filmisch hatte festhalten lassen, nämlich Klagerituale, Morte e pianto rituale nel mondo antico, oder Lamento pagano al pianto di Maria, das ist 1958. In Übereinstimmung mit anderen Kulturhistorikern, man denke etwa an Norbert Elias' Prozess der Zivilisation, ging er von der zunehmenden Disziplinierung gefährdender, weil zu engagierter Affekte aus, deren ursprüngliche Form er noch hatte beobachten können. In diesem Buch versucht De Martino darüber hinaus, die allzu umgreifende These zur magischen Welt einzuschränken. Nur solche Ursprünglichkeit lasse sich verstehen, meint er, die genealogisch mit der eigenen Kultur verbunden sei. Damit stärkt er den Historizismus seines Verfahrens. Die magisch initialisierte Konsolidierung der Präsenza, also sozusagen des primordialen Menschen, so wie sie im Nachgang rekonstruiert werden kann, soll seine Entscheidung plausibilisieren, die magische Welt in Europa, genauer in der mediterranen Landschaft Italiens, zu überprüfen. Später wird er dieser Einschränkung kaum mehr Bedeutung beimessen. Sobald wird ihm deutlich, dass die Abgrenzung von Kulturen oder Kulturkreisen ein aussichtsloses Unterfangen ist. In rascher Folge erscheinen uns Sud e Magia 1959 und La Terra del Rimorso, Contributo a una storia religiosa del Sud, zwei Jahre später. Letzteres ist bis heute ein veritabler kulturhistorischer Longseller, den es in Taschenbuchausgabe in nahezu jeder italienischen Bahnhofsbuchhandlung zu erwerben gibt. Die letzten beiden Bücher sind auch deshalb interessant, weil sie sich auf das im Mondo Magico entwickelte Modell der Präsenza stützen und es weiterentwickeln. Sud e Magia fügt den magischen Techniken die Enthistorisierung des Negativen hinzu, das dekontextualisiert und fortgenommen werden kann. In den bäuerlichen Gesellschaften des Südens studierte De Martino eingängige Beispiele des bösen Blicks, aber auch der um einiges gefährlicheren Fatura, eines bewussten Schadenszaubers. Er legt diese aus als Symbolisierungen und Ritualisierungen eines beschädigten Lebens, als Umformulierungen sozialer Beziehungen, die damit eine Form annehmen, die wiederum unter den Auspizien eines anderen, größeren Mythos, des agrarischen Christentums, eine Aneignung, Darstellung und Austreibung des Negativen erlaubt. Der böse Blick kann durch das Öl eingefangen und fortgetragen sowie durch ein bestimmtes Gebet gelöst werden. Der Kopfschmerz wird von der Heilerin durch Berührung übernommen, ins Wasser geleitet und auf die Straße geschüttet. Derartige Übertragungsvorgänge werden durch Geschichten, Historiole, begleitet. In all diesen Fällen wiederhole der Ritus durch Erzählung und Nachahmung exemplarische Mythen, in denen alles bereits im erwünschten Sinne entschieden sei. Am meisten in Erinnerung bleiben aber De Martinos Aufenthalte im Salento, in Galatina und Nardò, im Sommer 1960. Die Forschung währte nur 21 Tage, brachte aber eine Menge innerer und äußerer ikonischer Bilder hervor. Mit einer interdisziplinären Equipe ging De Martino dem Rätsel der Tarantelbesessenheit auf den Grund, einer Art Tanzwut, die über Jahrhunderte dem Biss einer Spinne zugeschrieben worden war. Periodisch wiederkehrend wurden vor allem Frauen von einem Zustand der Raserei ergriffen, der sie dazu brachte, auf Altäre zu klettern, dort zu urinieren oder sich auf der Erde schleifend die Spinne aus dem Leib zu tanzen. Diese Zustände mobilisierten die gesamte Gemeinde. Musiker identifizierten die Art des Spinnenbisses und gaben der Ekstase eine Form. Kinder und Frauen hielten der Besessenen ein Bild des heiligen Paulus hin, der als mythischer Bezähmer der Gifttiere galt. Zuschauer durchlebten anhand der Darmbetungen Angst, Erregung und schließlich Erschöpfung und Lösung. Der Tarantismus war ein heiliges Theater, ein ohne geweihte Priester durchzuführender Exorzismus, zugleich ein gemeinschaftliches Symbol, in welches das Negative eines Lebens oder auch bloß eines Jahres gefasst werden konnte. Ein realer Tarantelbiss war weit und breit nicht festzustellen. Obgleich die Tiere sich zwischen den Tabakblättern, mit denen viele Arbeiterinnen beschäftigt waren, durchaus verstecken mochten. De Martinos Interesse galt den Formen dieses bis in die jüngste Vergangenheit stets wieder aufs neue revitalisierten Rituals, dessen Charakter er zwischen Kultur und Körperwissen lokalisierte. Francesco Pinna schoss zahlreiche Fotos von diesen Ereignissen. Später drehte Gianfranco Mingozzi einen Film, für den der Literaturnobelpreisträger Salvatore Quasimodo einen Text schrieb. Hinzu kam eine mehrmals wieder aufgelegte Autobiografie eines Tarantierten, die Lettere di una Tarantata von 1969. Die Faszinationsgeschichte des Tarantismus, der nicht zuletzt als Form weiblichen Sprechens, weiblicher Selbstermächtigung durch eine Art von Selbstmarginalisierung gelesen wurde, dauert bis heute an und wird in Festivals wie dem des Spinnenbisses von Melpignano, einem kleinen apulischen Ort, bekräftigt. Die Studie La Terra del Rimorso, der ihr Autor die psychologischen Erkenntnisse von Giovanni Gervis hinzufügte, ist das am meisten gelesene Buch De Martinos geblieben. Es verbindet den Ritus mit dionysischen und nordafrikanischen Kulten. Zugleich lässt es erkennen, dass die Tarantelbesessenheit prekäre Verhältnisse ebenso sehr darstellt und problematisiert, wie es deren Auflösung oder wie sie deren Auflösung behindert. Die Besessenheit befreit, zumindest die Einzelperson für ein gutes Jahr, und als touristisches Ereignis befreit sie auch die Gemeinde, die sich des Interesses der Besucher sicher sein kann. 4. De Martinos Versuch, die Grenze der Präsenz empirisch am italienischen Süden zu erproben, motivierte Wissenschaftler wie Künstler, dortige Fremdheitsressourcen zu heben. Kulte entlang De Martinos Reisestrecken, die nach ihm, aber auf seinen Prämissen basierend und mit seinem Vokabular erforscht wurden, wären die Argia in Sardinien, der von der Tarantel versteckte Uterus in Kampanien oder der Schlangenkult von Cocullo. In der Geschichte des italienischen Films nimmt indes das sogenannte Cinema de Martignano eine immer wieder inspirierende Randstellung ein. Sei es anhand des Cinema Poverissimo, des ganz armen Kinos von Luigi Di Gianni, der, weil er kein Geld für Kinofilme hatte, dort Dokumentarfilme mit visuellen und vor allem akustischen Verfremdungseffekten drehte, oder durch die Erneuerung des italienischen Exploitation- und Horrorfilms, etwa durch Pupi Avati, der Besessenheitsdarstellungen im Gefolge demartinianischer Feldforschung aufgreift. Weniger prominent sind die Effekte auf die Literaturgeschichte. Dabei gibt es mit den angesprochenen Lettere di una tarantata eine Sammlung von Briefen, die man gleichsam als populares Gegenstück, wenn nicht zu Dante und Petrarca, so doch zur weiblichen Mystik in Frankreich und Italien aufgreifen kann. Annabella Rossi, eine Mitarbeiterin de Martinus, hatte auf der Spedizione nach Apulien 1960 eine Tarantelbesessene namens Michela Mazzotta kennengelernt, der auch dem heiligen Donatus stark verbunden war. So sehen Sie auf der ganz linken Seite auf dieser Slide. Sie trat mit ihr zunächst vermittelt in einen brieflichen Austausch, in dessen Folge Michela Mazzotta alphabetisiert wurde. Auf Annabella Rossis Fragen über ihren Alltag, besonders über ihr rituelles Engagement, ihre Lebensgeschichte, lernt sie allererst das Italienische und tritt sie aus der Oralität des Dialekts heraus. Diese Sprachaneignung vollzieht sich im Zeichen der sich immer wieder entziehenden Adressatin, der Anthropologin, die nichts anderes schickt als Fragen oder unbedeutende Gaben und die für Mazzotta nie greifbar ist. Man spürt, wie die Sehnsucht nach dieser Adressatin stärker wird, wie die Briefe schließlich werbenden Charakter annehmen, wie hier eine literarische Subjektivität anhand eines Begehrens nach dem Unerreichbaren erzeugt wird, dessen Vorbilder aus der italienischen Literaturgeschichte der Frührenaissance zumindest freundlich winken. Linguisten haben anhand dieser Briefe die Existenz eines Italiano Popolare, eines Volksitalienisch studieren zu können, vermeint, das noch vor der allgemeinen Bildung durch den Fernseher, also in den 70er Jahren, einsetzt, quasi als der Grundstock, auf dem die Erziehung zur Hochsprache aufsetzt. Die Briefe von Annabella Rossi an Michela Mazzotta gelten als verbrannt und von Michela Mazzotta selbst haben sie trotz der zahlreichen Neuauflagen, die das Buch erlebte, nur in Form weniger Faksimiles überdauert. Als ich mich mit einer Schweizer Kollegin und einer deutschen Filmemacherin mit einer Dreschrin auf die Suche nach den Originalen begab, gelangten wir immer wieder in Sackgassen. Nun scheint es aber, als gäbe es ein eifersüchtig gehütetes Archiv in Toulouse, in dem dieser große Schatz der italienischen Folkloristik anzutreffen sein könnte. Auffällig ist in jedem Fall, wie die Krise der Präsenz der Autorin regelmäßig von der Anthropologin ausgelöst wird, damit sie über ihre rituell verschaltete Präsenzkrise schreibt. Man wird entsprechend mit einer nicht nur epistemischen Gewalt konfrontiert, die den lange bestehenden Unterschied zwischen Nord- und Süditalien, zwischen Zentrum und Peripherie ausspielt und von einer foucaultianischen Geständniskultur gar nicht so weit entfernt ist, wie das progressive LeserInnen geglaubt haben dürfen. Annabella Rossi ihrerseits, die sich für die Erforschung der popularen Religion Italiens nicht zuletzt durch ein Buch über die Feste dei Poveri große Verdienste erworben hat, war gleichfalls als prekär beschäftigte Akademikerin in eine komplexe klientelläre Kultur eingesponnen, in der der Diskurs der Wahrheit gepflegt werden musste, um die Chancen auf Aufträge wie auf Dankeserweisungen und damit Ruhmesmehrung zu vergrößern. Sie ist hier in dieser Angelegenheit sicher das erste Opfer einer Kultur, in der das Ringen um Präsenz das Lebensthema darstellt. Der Wechsel von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit wird von Mazzotta als Traumatisierung erlebt. Schon im ersten Text, den sie selbst verfasst, im ersten Brief, den sie selbst verfasst, fällt ihr ein Skorpion auf den Brief. Die giftigen Insekten kehren wieder. Sie umgeben schließlich den Text, wie auf Bildern des Quattrocento die lesenden Dämonen die heilige Schrift des Eremiten Antonius umstellen, als Zeichen für unkontrollierbare, mit der Schrift verbundene Versuchungen. Das mit der Buchpublikation 1969 einsetzende Interesse an einer angeblichen Ursprünglichkeit von Mazzottas Schreiben oder besser Subjektwerdung durch Schreiben lernen, die Fetischisierung ihrer initialen Schreibversuche durch die Kritik, kann man wiederum im Lichte von Giorgio Agambens als Categoria Italiana aufgemachter Dichotomie von Dialekt und Grammatik sehen, sprich der Notwendigkeit jener von Dante literaturfähig gemachten Hochsprache, den Rückbezug auf seine Quellen, auf ihre Quellen, auf den Ort der Sprache, in dieser selbst verfügbar halten zu können. Dies Interesse gehört dann ebenso wie Pasolinis in den gleichen Jahren erfolgte Rückübersetzungen seiner eigenen Texte ins Friulanische zu den Versuchen, der Enteignung der Sprache entgegenzutreten und innerhalb des universalen Schriftitalienisch das als poetischen Moment betrachtete lokale Ereignis der Sprachwerdung transparent zu machen. Die demoethnoanthropologischen Erhebungen de Martinus und seiner Schüler fungierten auch aufgrund der audiovisuellen Dokumente als Speichermedien verschwindender Lebensformen. Sie sorgten dafür, dass Jahre nachdem Italiens Bildungsaufstiegsgeschichten sowie der wirtschaftliche Boom an Dynamik eingebüßt hatten, vergangene Ritualwelten wieder aufgemacht werden konnten. Allerdings mit der Verkürzung, dass es in ihnen nunmehr um die Begehbarkeit einer enthistorisierten Vergangenheit geht, die, wenn nicht als positiver Mythos, so doch als Ressource für die grundsätzliche Erneuerung oder für den Glauben an die grundsätzliche Erneuerung der Geschichte erscheint. Die Enthistorisierung des Negativen, das ist ein Ausdruck von De Martino, in Form bäuerlicher Rituale, Sprechszenen und Ähnlichem, hätte so gesehen den Eintritt in die Geschichte mit großem G nicht geschafft, vielmehr diese verhindert. Aus der Sicht der meisten Akteure ist es hingegen die Geschichte selbst, die für sie keine Verwendung mehr hat. Heutige Revocation historica, historische Evozierungen, oder die Notti della Magia, Nächte der Magie, sind so gelesen Symptome einer Gesellschaft, der es an dem Optimismus gebricht, der noch jene anleitete, die verzweifelt zu den heutigen Tags dargestellten oder reenacteten Praktiken Zuflucht nahmen. Dies sagt einiges aus über den Verlust an Zukunft in einem Land, in dem der demografische Druck von unten, von den nachfolgenden Generationen nachgelassen hat, sodass die kulturellen Nischen jedem Platz bieten. Man kann diese Gegenwart aber auch als Konsequenz der Apokalypse-Sucht der unmittelbaren Zeit nach De Martinos Tod im Jahr 1965 betrachten. Die Krise der Präsenz wurde in Italien ein Schlagwort, mit dem ein alle umfassender Gegenwartsverlust angesichts der Atomdrohung etikettiert werden konnte. Die starke Rezeption von Günther Anders erfolgte im Zeichen De Martinos. Zugleich wanderte sie in die Analyse revolutionärer Bewegungen. Vittorio Lanternari, Schüler De Martinos, entwarf in einer mehrfach aktualisierten Studie Movimenti religiosi di libertà e salvezza, also religiöse Bewegungen der Befreiung und der Errettung, ein Bild millenaristischer Kulte, bei denen, ich zitiere, die Ausdrücke Aktivismus oder Passivismus eine Mehrdeutigkeit, ja Austauschbarkeit annehmen. So in den Cargo-Kulten, bei denen Erneuerung über die Zerstörung von Gütern verlaufe. Anders als der spätere De Martino schrieb Lanternari nicht über Italien, sondern vornehmlich über Ozeanien und Afrika. Dennoch wird er jene Kulte gekannt haben, die bis in die Zeit um 1970 in Süditalien Landreformen ermöglichten, indem etwa bestehende klientelare Bindungen über Besessenheiten durch Tote aufgehoben wurden, um neue Bindungen eingehen zu können. Das gilt schließlich auch für einen der umstrittensten Heiligen der letzten Jahrzehnte, für Padre Pio aus Pietrelcina. Abgesehen davon, dass der stigmatisierte Kapuziner typologisch als unheilbarer Heiler eine gewisse Schnittmenge mit dem sich über Scirocco Gorow, De Martino und Eliade entwickelten Konzept des Schamanen aufweist, da er Seelen aus der Gefangenschaft des Bösen errettet und emporschickt, so hat die Konzentration dieser Tätigkeit in einer Person, die weitgehend auf moralische Interventionen verzichtete, den gegen die Amtskirche und ihre Lehre gerichteten Bauernkommunismus befördert, der seine Motivation aus der Überflutung durch die in Trance- und Besessenheitskulten wiederkehrenden Toten und jenseitigen Mächte auf der einen sowie einer dadurch restlos entwerteten irdischen Welt mit ihren nichtigen Besitzordnungen auf der anderen Seite bezieht. Die apokalyptische Dimension dieses Präsenzverlustes, der womöglich von den Katechonten in Form herrschender Christdemokraten aufgehalten wurde, kann man schließlich im unverendet gebliebenen Projekt eines deutschen Schriftstellers, des Anarchisten Franz Jung, entdecken, der kurz vor seinem Tod einen großen Padre Pio-Film realisieren wollte, da er fürchtete, der Volksheilige würde demnächst ermordet. Es kam anders, Franz Jung starb und Padre Pio überlebte ihn um einige Jahre. Dessen Kanonisierung schwächte den apokalyptischen Wind ab. Die Erinnerung an den Bauernkommunismus, an eine ungelenkte Spiritualität, sowie die Berufung auf Ernesto De Martinos Crisi della Presenza, aber bildeten schließlich die Grundlage für den weltgeschichtlichen Anspruch der Lokal- der Mikrogeschichte und für Carlo Ginzburg, dessen Theorie des Schamanismus als indoeuropäische Protoreligion ohne die hier kurz umrissene Vorgeschichte nicht möglich gewesen wäre. Die offenen Flanken, besonders von De Martinos Idee eines durch den Selbstverlust ermöglichten Selbstgewinns, die er angedeutete, als ausformulierte interkorporale bzw. soziale Dimension sowie mehr auf den Ursprung des Mondo Magico bezogen, die Geburt der Kategorien aus einer präkategorialen Selbsterfahrung, haben sich dabei als äußerst produktiv erwiesen, als eine Theorie des nicht nur italienischen Südens, die man ausprobierend vervollständigen und deren emanzipatorischen Anspruch man so übernehmen kann. Vielen Dank.